Südwestradio, die Gesprächszeit.
Sie ist eine der wichtigsten Initiatorinnen des geplanten Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin. Doch als es darum ging, den Stiftungsrat für das Zentrum zu besetzen, sorgte ihre Person für heftige Irritationen. Denn vor allem im Nachbarland Polen ist Erika Steinbach, die Präsidentin des Bunds der Vertriebenen, ein rotes Tuch. Vielen gilt sie dort als Revanchistin, als eine, die die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs nicht akzeptiert. Und auch die SPD in der Großen Koalition wollte ihrer Nominierung nicht zustimmen. Der Bund der Vertriebenen hat deshalb beschlossen, den Erika Steinbach zugedachten Sitz im Stiftungsrat nicht zu besetzen. Eine insgesamt verfahrene Situation, über die wir in der kommenden Stunde sprechen wollen, mit Erika Steinbach, der CDU-Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen. Herzlich willkommen zur heutigen Gesprächszeit, sagt Gabriele Intemann. Das geplante Zentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin und der Konflikt um die Person der Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, ist heute unser Thema. Frau Steinbach, war Ihnen vorher bewusst, welche Konflikte Ihre Nominierung für diesen Sitz im Stiftungsrat auslösen würde?
Das war mir selbstverständlich bewusst. Ich verfolge ja die Medien seit vielen Jahren, seit Gründung unserer Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, die der Bund der Vertriebenen im Jahre 2000 ins Leben gerufen hat. Da gab es 2 Jahre lang keinerlei Reaktionen aus unserem Nachbarland Polen. Es gab die ersten Reaktionen hier aus dem inneren Bereich Deutschlands, nämlich von Seiten sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter, die sagten, nein, das kann man nicht in Berlin machen, sowas kann man nur in Breslau machen oder man muss es in einem anderen Ort machen oder in Brüssel oder in Straßburg, nur nicht in Berlin. Und seit dem Jahre 2002 gibt es dann auch eine sehr lebendige Debatte in Polen. Das heißt, sie ist im Grunde genommen ziemlich monochrom, die Debatte. Sie bedeutet, wir wollen so etwas nicht. Aufgehängt wird es an meiner Person und das ist rein vordergründig. Es geht um das Ganze.
Wenn es um das Ganze geht, warum haben Sie dann trotzdem zunächst für diesen Sitz kandidiert?
Der Bund der Vertriebenen hat das Recht, 3 Personen in den Stiftungsrat zu benennen und 3 Stellvertreter zu benennen. Dieses Recht lassen wir uns von niemandem vorschreiben. Wir lassen uns schon gar nicht von einem unserer Nachbarländer vorschreiben, wen wir hier in Deutschland benennen. Und weil wir dieses originäre Recht auch nutzen wollen, wollten wir schon einfach mal die Demokratiefähigkeit der deutschen politischen Parteien testen. Und wir konnten ganz schnell erkennen, in dem Moment, in dem bekannt wurde, dass der Bund der Vertriebenen einen der Sitze mit mir besetzen wird, ich bin nun die Präsidentin dieses Verbandes, da begann sofort der Aufruhr auch bei einzelnen Sozialdemokraten, die zuvor schon Protagonisten waren in Richtung Polen, um dort die Stimmung anzuheizen.
Sie geben die eigentliche Verantwortung also an die Seite der Sozialdemokraten weiter?
Das ist so. Das muss ich ganz deutlich sagen. In all den Jahren konnte ich in Deutschland feststellen, es gibt 2 politische Kräfte, die massiv gegen die Stiftung unseres Verbandes, nämlich Zentrum gegen Vertreibungen, gearbeitet haben. Das sind die Sozialdemokraten und das sind die Grünen, wobei ich eines hinzufügen muss. Wir haben eine ganze Reihe von Unterstützern aus dem sozialdemokratischen Bereich. Wir haben auch grüne Sympathisanten und Unterstützer, zum Beispiel Milan Horacek, der Europaabgeordnete. Aber sie sind ganz offensichtlich in der eigenen Partei Minderheit. Und mein langjähriger Mitvorsitzender, Professor Peter Glotz, hat sehr darunter gelitten, wie seine Partei, die SPD, zu der er ja stand, wie seine Partei mit diesem Thema umgegangen ist. Das hat ihn beschwert bis auf sein Totenbett hin. Und da war jetzt so das letzte Manöver, was man noch von Seiten auch, wie man erkennen kann, des Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier, der gesagt hat, Frau Steinbach kommt da nicht hinein. Und Markus Meckel hat es noch deutlicher gesagt, der Bundestagsabgeordnete, Frau Steinbach kommt dort niemals hinein. Das heißt, man beschneidet einem Verband das Recht, frei zu benennen. Das würde man sich mit keiner Gewerkschaft wagen, man würde es sich nicht mit den Kirchen wagen oder sonstigen Opferorganisationen wagen. Man glaubt, mit uns kann man es machen, mit uns kann man es eben auch nicht machen, das lasse ich nicht zu.
Unter Ihrer Zeit als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen hat ja diese Annäherung an zumindest Teile der SPD stattgefunden. Würden Sie diese jetzt als beendet erklären?
Auf gar keinen Fall. Am 22. August erhält Otto Schily, der langjährige Bundesinnenminister, Sozialdemokrat, unsere höchste Auszeichnung. Er war ein Streiter an unserer Seite in dieser Frage von Anbeginn an. Er hat versucht, innerhalb seiner Partei und innerhalb der damaligen rot-grünen Bundesregierung ein Einverständnis mit uns herbeizuführen. Das ist ihm nicht gelungen. Aber er war auch derjenige innerhalb der Sozialdemokratie, der deutlich gemacht hat, als er ganz neu als Innenminister war, in einer Rede deutlich gemacht hat, vor unseren Verbandsmitgliedern, dass die politische Linke in der Frage der Behandlung des Themas Vertreibung und der Behandlung der Opfer dieser Vertreibung Fehler gemacht hat. Und er hat eigentlich das Tor zur Sozialdemokratie auch wieder aufgestoßen. Es gibt viele Mitstreiter. Ich erhalte jede Menge Briefe und Mails von Sozialdemokraten, die ausdrücklich schreiben, ich bin Sozialdemokrat. Aber ich halte das Vorgehen meiner eigenen Partei in dieser Frage und mit ihrer Person für wirklich grottenverkehrt.
Nun haben Sie angekündigt, dass Sie den Sitz im Stiftungsrat zunächst nicht besetzen wollen. Ist das mehr als symbolische Politik?
Das ist ein Symbol. Wir mahnen beständig mit diesem freien Sitz, die Freiheitsrechte der Organisation auch zu akzeptieren. Man kann nicht sagen, wir leben in einer Demokratie und verhält sich anschließend so wie in einer Diktatur. Sagt, ihr habt zwar das Recht zu benennen, aber letzten Endes wollen wir bestimmen, wen ihr benennt. Das geht nicht. Und dieser freie Stuhl ist diese beständige Mahnung, dass wir das nicht hinnehmen. Es ist eine Mahnung an demokratisches Verhalten.
Aber der Bund der Vertriebenen hat ja insgesamt 3 Sitze. Seine Position ist also trotzdem vertreten, auch wenn Sie nicht da sind. Hat das überhaupt praktische Konsequenzen für die Arbeit im Stiftungsrat?
Für die Arbeit im Stiftungsrat wird es gar keine praktischen Konsequenzen haben. Alle weiteren Positionen sind mit Vizepräsidenten unseres Präsidiums besetzt. Wir haben ein Einvernehmen über die Ziele unserer Politik und über die Inhalte dessen, was wir uns vorstellen. Und vor dem Hintergrund bin ich ständig auf dem Laufenden. Das ist selbstverständlich. Also dieser ganze Kampf um eine Person von denen, die ihn inszeniert haben, ist letzten Endes ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Sie werden das Thema nicht los und Sie werden auch nicht verhindern können, dass das Thema Vertreibung einen festen Platz im historischen Gedächtnis Deutschlands erhalten wird, wo es auch hingehört.
Frau Steinbach, Sie sind 1943 in Westpreußen geboren, als Tochter eines Besatzungsoffiziers. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Polen?
Ich habe zu Polen nie eine Animosität verspürt, im Gegenteil. Also meine erste Reise, die ich nach Polen unternommen habe, da habe ich meinen Mann begleitet, er ist Dirigent, er hat in Posen die Philharmonie dirigiert. Es waren freundschaftliche Kontakte auf künstlerischer Ebene, da gab es keinerlei Spannungen oder Animositäten. Wir sind Nachbarvölker und haben kulturell im Grunde genommen ein großes, breites, gemeinsames Fundament, nämlich das Fundament des christlichen Abendlandes. Vor dem Hintergrund habe ich mit unserem Nachbarland Polen grundsätzlich keine Probleme.
Haben Sie persönliche Beziehungen dahin?
Persönliche Beziehungen nach Polen habe ich nicht, das muss ich sagen. Also da gibt es keine persönlichen Kontakte, außer den Menschen, die man, wie ich zunächst einmal, auf kultureller Ebene getroffen habe. Und das waren angenehme Kontakte. Und später dann im politischen Bereich bei meinem Besuch in Warschau und in Debatten und Diskussionen. Aber da war es schon ein sehr angespanntes politisches Verhältnis zum Thema Vertreibung.
Von polnischer Seite wirft man Ihnen unter anderem vor, dass Sie als Tochter eines Besatzungssoldaten, also als Tochter eines ehemaligen Täters, jetzt die Opfer vertreten.
Ja, wir hatten einen Bundespräsidenten, der ist mit der deutschen Armee 1939 in Polen einmarschiert. Das hat in Polen niemanden aufgeregt. Ich glaube, das ist ein an den Haaren herbeigezogenes Argument, da man mir als Säugling nicht nachsagen kann, dass ich je einem Polen ein Haar gekrümmt hätte oder Schuld auf mich geladen hätte. Als Person sucht man andere Mittel und Wege. Jetzt muss man allerdings eines sagen. Ich bin sehr froh, dass wir bei uns im Präsidium des Bundes der Vertriebenen einen der Vizepräsidenten haben, der überhaupt kein Vertriebener ist, der auch deutlich sagt, wir haben uns dem Thema Vertreibung genähert, weil wir die vertriebenen Sudetendeutschen, er wohnt in der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze, bei uns im Dorf haben ankommen sehen und gesehen haben, was diese Menschen gelitten haben. Und ich bin auch überzeugt, es ist eine Verantwortung, die gerade die Nicht-Vertriebenen mitzutragen haben, gemeinsam mit den Vertriebenen. Damals waren alle Männer im wehrfähigen Alter eingezogen und alle haben gedient. Mein Vater war bei der Luftwaffe, also er hat mit Sicherheit kein KZ bewacht. Aber auch das wäre, selbst wenn mein Vater ein Schwerverbrecher gewesen wäre, was er nicht war, dann wäre das Sippenhaft. Das ist also auch eine Kategorie, in der man nicht denken kann und denken darf. Aber das alles ist eine vorgeschobene Debatte. Es geht wirklich um den Kern des Themas, dass wir uns mit dem Thema Erinnerung, dauerhafte Erinnerung an das Thema Vertreibung in Deutschland beschäftigen.
Trotzdem nochmal zurück auf Ihr persönliches Verhältnis zu Polen. Was macht das bei Ihnen, wenn Sie von polnischer Seite karikiert werden in SS-Uniform oder jetzt von dem Deutschlandbeauftragten der polnischen Regierung Bartoszewski verglichen werden mit dem Holocaust-Leugner Williamson?
Inzwischen rinnt das an mir ab und ich kann nur eines sagen, was den Deutschlandbeauftragten von polnischer Seite anbelangt. Das hat schon eine tragische Komponente. Ich habe noch niemals erlebt, dass ein Mensch sich in so kurzer Zeit wirklich jeglicher Reputation beraubt hat.
In Polen wirft man Ihnen außerdem vor, dass Sie 1990 damals gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gestimmt haben. Das ist doch nachzuvollziehen, oder?
Es gibt eine Protokollerklärung dazu, die die Kollegen, die mit mir gemeinsam in diesem Gesetz, diesem Grenzbestätigungsvertrag nicht zugestimmt haben. Und da haben wir ganz deutlich eines gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur die Grenze bestätigen, sondern wir wollen gleichzeitig die wichtigen Punkte, die noch nicht aus dem Wege geräumt sind, insbesondere die Eigentumsfrage mitgelöst haben. Und wie recht wir hatten, das macht ja die Gründung der preußischen Treuhand deutlich. Wäre es damals zwischenstaatlich zu einer Regelung gekommen, die Frage der völkerrechtswidrigen, entschädigungslosen Enteignung der Vertriebenen, die ja praktisch bis aufs Hemd ausgezogen wurden und nichts mitnehmen durften, wäre das geregelt worden, gäbe es heute manche Ängste in Polen nicht. Nur die Verantwortung dafür tragen nicht die Opfer, die Verantwortung dafür tragen die Staaten. Und das war unsere Begründung, weil wir sagten, wir sehen, es ist zu kurz gegriffen. Die Grenze allein ist nicht das Problem, dass an dieser Grenze niemand mehr zu dem Zeitpunkt rüttelte, das war ja ganz offensichtlich. Gleichzeitig haben wir und habe ich auch immer wieder deutlich gemacht, nachdem der Deutsche Bundestag über die Grenze abgestimmt hat, war das für mich als Demokratin natürlich die legitimierte Grenze zwischen unseren beiden Ländern.
Sie haben die Eigentumsvorbehalte angeführt. Wie hätte denn eine Lösung in Ihrem Sinne aussehen können?
Das ist mir völlig egal. Es muss nur gelöst werden, weil es den Unfrieden, die Ängste aus den Köpfen herausnimmt. Aber da haben sich beide Länder wirklich zurückgenommen und es war ihnen beiden zu kompliziert. Polen wollte es nicht regeln, Deutschland wollte es nicht regeln und dann deutet man am Ende dann, als Bundeskanzler Schröder in Warschau war, deutet Schröder auf die Vertriebene und sagt, ihr sollt das regeln. Wir können es nicht regeln. Ich kann auch als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen nicht über das Eigentum anderer Menschen verfügen. Dazu bedarf es staatlicher Regelung. Die Regierungen haben sich dieser Aufgabe nicht angenommen und dann verbitte ich mir also jeden Fingerzeig auf die Vertriebenen.
Aber Sie könnten vielleicht das Spannungsfeld aufzeichnen, in dem eine solche Lösung stehen könnte. Sind Sie dafür, dass heute noch Eigentum rückerstattet wird?
Diese Aufgabe möchte ich den Regierungen wirklich nicht abnehmen. Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine.
Das deutsch-polnische Verhältnis war gerade dabei, sich zu normalisieren, nachdem die Brüder Kaczynski zuvor das Verhältnis belastet hatten und es zu einer Art Eiszeit zwischen Deutschland und Polen gekommen war. Jetzt reicht eine einzige Personalie, nämlich Ihre, das Ganze wieder ins Kippen zu bringen. Was macht das deutsch-polnische Verhältnis so labil, so kompliziert?
Dass eine einzige Personalie dazu ausreicht, das macht doch deutlich, dass sich das Klima noch nicht normalisiert hat in Polen. Der polnische Nationalismus hat enorme Antriebskräfte, die Druck auf den jetzigen Ministerpräsidenten ausüben, dem er sich nicht entziehen kann oder auch nicht entziehen will. Das ist für ihn wahrscheinlich auch eine politische Überlebensfrage. Aber es macht auch deutlich, und da glaube ich, da braucht es noch eine ganze Reihe von Jahren, bis in allen postkommunistischen Ländern die demokratischen Gefühle geeignet sind, Nationalismen dieser Art doch ein bisschen auszugleichen. Da können wir von außen wenig einwirken, das muss in Polen selber geschehen.
Die Verantwortung liegt also allein auf polnischer Seite?
Diese Verantwortung liegt auf polnischer Seite. Deutschland hat sich da wirklich nicht zu Schulden kommen lassen, außer dass man vielleicht den nationalistischen Kräften in dieser Frage, wo es um den BDV, um die Erinnerungskultur in Deutschland geht, wo man von sozialdemokratischer Seite den polnischen nationalistischen Kräften zu sehr nach dem Munde geredet hat, sie vielleicht sogar bestärkt hat. Und das war ein kardinaler Fehler, weil man dieses nationalistische Gefüge in Polen damit gestärkt hat.
Frau Steinbach, wofür steht der Bund der Vertriebenen heute?
Auf der einen Seite sind wir ein Spiegelbild deutscher, europäischer Schicksale, denn die Vertriebenen, die innerhalb meines Verbandes organisiert sind, kommen aus ganz Mittelost-, Südosteuropa, aus den baltischen Ländern, Ungarn, frühere Tschechoslowakei, aus dem heutigen Polen, aber auch aus dem zentralpolnischen Bereich, aus dem Bereich des früheren Jugoslawien. Das heißt, da sammelt sich in unserem Verband mittelosteuropäische Geschichte, Kulturgeschichte, Lebensgeschichte, aber auch Leidensgeschichte. Die Menschen, die sich dafür engagieren, sind teilweise hochbetagt, aber wir haben auch Jüngere. Und wenn wir als Gesamtpräsidium Termine mit Politikern haben, da wundert sich mancher schon, dass unsere Präsidialmitglieder nicht an Krücken hereinkommen, sondern alle putzmunter sind und zu einem erheblichen Teil noch im Berufsleben stehen. Das heißt, die nachwachsenden Generationen nehmen sich dieses Themas auch an. Die Heimatvertriebenen haben schon sehr früh vor meiner Zeit, auch als ich noch, da war ich ja noch Kind, 1950, eines deutlich gemacht. Sie haben deutlich gemacht in ihrer Charta der deutschen Heimatvertriebenen, sie wollen keine Rache, sie wollen keine Vergeltung, sondern sie wollen mitarbeiten an einem Europa, in dem die Völker versöhnt miteinander leben können, und sie wollen mitarbeiten am Aufbau des Landes. Und wenn wir in diesem Jahr 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland begehen, dann haben die Heimatvertriebenen einen erheblichen Anteil daran. Wenn Sie sich vorstellen, in Westdeutschland damals lebten 8 Millionen Vertriebene, als die Bundesrepublik gegründet wurde. In der früheren DDR waren es 2,5 Millionen. Die Vertriebenen haben sich von Anfang an nicht in die Ecke gesetzt, nur geklagt und sich selbst bedauert, sondern sie haben gesagt, wir packen an. Und sie waren im ersten Deutschen Bundestag vertreten mit fast 20 Abgeordneten. Sie waren in den Gremien vertreten, die unsere Verfassung, unser Grundgesetz ausgearbeitet haben. Das zeigt sehr deutlich in einer Situation, wo sie noch unter bittersten Mangel litten, also oft noch kein dauerhaftes Zuhause hatten, haben sie sofort gesagt, wir bauen diesen Staat und dieses Land mit auf und vergraben uns nicht in der Trauer oder gar in Hassgefühlen. Das hat mit dazu beigetragen, dass Deutschland ein Land war, in dem es ein Wirtschaftswunder gegeben hat und das auch ohne aggressive Kräfte letzten Endes seine Demokratie gestalten konnte. Ich glaube, es war eine großartige Leistung. Und heute tragen die Mitglieder meines Verbandes, die häufig auch noch die Sprachen sprechen, der Länder, aus denen sie vertrieben wurde. Also diejenigen aus dem jugoslawisch-deutschen Bereich sprechen zum Teil noch Serbisch, sie sprechen Kroatisch oder andere sprechen Ungarisch, die aus Ungarn vertriebenen Deutschen oder Tschechisch. Sie haben deshalb gute Kontakte, sehr häufig selbst zu den Regierungen, und können dadurch auch einiges bewirken, auch Verständnis miteinander.
Gerade am Verständnis hat es ja am Anfang in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik ein bisschen gemangelt, unter anderem deswegen, weil der Vertriebenenverband immer wieder gedrängt hat darauf, Eigentum, das die Vertriebenen in ihren Heimatländern zurücklassen mussten, zurückzuerstatten.
Also ich glaube, auf die Distanz hin ist da manches in Vergessenheit geraten. In den ersten Jahren, Jahrzehnten, da haben die Vertriebenen die Eigentumsfrage überhaupt nicht aufgeworfen, gar nicht aufwerfen können. Sie haben wohl deutlich gemacht, dass es völkerrechtswidrig war, aber da gab es den eisernen Vorhang, da gab es überhaupt keine Chance zu sagen, wir wollen an unser Eigentum rankommen, sondern es ging alleine um das Faktum der Vertreibung einer riesigen Menge von Menschen. Fast 15 Millionen Deutsche sind mehr Menschen als Schweden und Norwegen zusammen an Einwohnern haben, die aus ihren Ländern hinausgeworfen wurden und unter unsäglichen Bedingungen, zum Teil aber auch davor noch jahrelang erstmal Zwangsarbeit, und zwar in grauenhaften Lagern, verrichten mussten. Die Grenzfrage spielte in den ersten Jahren aber auch parteiübergreifend eine ganz gewaltige Rolle. Wenn Erich Ollenhauer und Willy Brandt Mitte der 60er Jahre noch bei einem Schlesiertreffen ein Grußwort schickten und sagten, Gleiwitz, Oppeln bleiben unser, Verzicht ist Verrat, dann zeigt es, da war die deutsche politische Klasse an der Seite der Vertriebenen, auch wenn es um die Grenzfrage ging. Und bis zum Grenzbestätigungsvertrag war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass die deutsche Grenze eine andere ist als die, die es heute gibt. Es wurde dann mit der Brandt'schen Ostpolitik, ging das auseinander. Da waren die Unionsparteien, waren anderer Auffassung als die Sozialdemokraten, und da haben sich natürlich eine große Zahl Vertriebener, die vorher erstmal in Richtung SPD sich eigentlich orientiert hatten, wie Herbert Hupka war Sozialdemokrat, der wechselte zur CDU über, weil er sagte, die Unionsparteien machen die richtige Politik für uns Vertriebene.
Es hat aber lange Zeit zumindest das Verhältnis zu den osteuropäischen Ländern belastet.
Ich glaube, es ist in Wellenbewegung immer unterschiedlich gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, mit meinem Mann hatte ich eine Debatte. Da vor Jahren sagte ich, schau mal, wie aggressiv von Seiten der tschechischen Politik mit dem Thema der Sudetendeutschen umgegangen wird, Beneš-Dekrete, und dann noch ein Denkmal für Beneš, der also diese ganzen menschenrechtsfeindlichen Gesetze geschaffen hat. Und schau mal, sagte ich zu meinem Mann dann, wie Polen, wie das so aufgeschlossen mit diesem Thema umgeht, das war so Anfang der 90er Jahre, und wie viel Mitgefühl es von dortiger Seite gibt. Und mein Mann hat immer zu mir gesagt, du irrst dich. In Polen sieht das viel dramatischer aus. Jetzt habe ich kürzlich gesagt, du hast recht gehabt.
Sie persönlich engagieren sich sehr auch für die deutsch-israelische Verständigung, sind auch Menschenrechtsbeauftragte Ihrer Fraktion. Wie gehört das für Sie mit der vertriebenen Arbeit zusammen?
Ich habe mich sehr viel früher für jüdisches Leid und jüdisches Schicksal eingesetzt und engagiert und eigentlich relativ spät erst mit dem Thema Vertreibung beschäftigt. Aber wenn man es sich betrachtet, Menschenrechte sind unteilbar. Das Leid eines jeden Menschen muss uns beschäftigen. Da kann man nicht nach Kategorien sortieren, welchem Staat man zugehörte oder welchen Fehler eine Regierung gemacht hat. Und der einzelne Mensch soll dafür in Sippenhaft genommen werden, in Kollektivstrafe. Im Völkerrecht gibt es keine Kollektivstrafe. Und wir sehen ja heute, dass wir Vertreibungen weltweit immer ächten, dass die Völkergemeinschaft versucht, wie es auch immer möglich ist, Vertreibung einzudämmen, als die Kosovo-Albaner durch die serbische Regierung in Belgrad vertrieben wurden und flüchteten, weil sie Angst um Leib und Leben hatten. Da hat man sogar Soldaten hingeschickt, um das zu unterbinden. Vor dem Hintergrund gibt es für mich keine Differenzierung von Menschenrechten erster und zweiter Kategorie, sondern die Würde eines jedes Menschen hat für mich die gleiche Wertigkeit.
Die Gesprächszeit im Nordwestradio. Zu Gast ist heute die CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach. Sie ist zugleich Vorsitzende der Stiftung Zentrum gegen Vertreibung, die im Jahr 2000 vom Bund der Vertriebenen gegründet wurde. Mit dieser Stiftung haben Sie, Frau Steinbach, wesentlich dazu beigetragen, dass die Bundesregierung im vergangenen Jahr beschlossen hat, ein Erinnerungs- und Dokumentationszentrum zum Thema Flucht und Vertreibung in Berlin zu errichten. Was sollte ein solches Zentrum in Ihren Augen leisten?
Die Bundesstiftung macht ja deutlich, Kernanliegen wird sein, das Schicksal der vertriebenen Deutschen, ihre Siedlungs-, ihre Kulturgeschichte, ihre Integration auch. Das halte ich für wichtig, ist Teil unserer gesamtdeutschen Geschichte, Teil unserer gesamtdeutschen Identität, auch wenn man es unter kulturpolitischen Augen betrachtet, was mir natürlich sehr nahe liegt, weil Kultur immer eines meiner Leidenschaften gewesen ist. Und das kann man an manchen plastischen Dingen deutlich machen. Josef von Eichendorff ist unverzichtbar für unsere deutsche Lyrik. Er ist ein Schlesier. Sein Geburtsort Lubowitz gehört heute nicht mehr zu Deutschland, aber es ist keine geografische, sondern eine kulturhistorische, bedeutsame, wichtige Aussage. Es ist Teil unserer deutschen kulturellen Identität. Oder Philosophen wie Kant, Herder, Schopenhauer, die alle aus Bereichen kommen, die heute nicht mehr zu Deutschland gehören, aber unsere deutsche Philosophie wäre undenkbar ohne diese Namen. Das heißt, wir machen auch deutlich, was unser eigenes kulturelles Erbe anbelangt, aber vor allen Dingen eines auch, und ich bin überzeugt, dass das für die zum Teil hochbetagte Erlebnisgeneration doch tröstlich sein könnte. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Schicksal, dass das, was Sie am eigenen Leibe erlitten und erlebt haben, dass das einen festen Platz im historischen Gedächtnis des eigenen Vaterlandes haben wird, das kann zum Lebensende vielleicht doch ein wenig Trost spenden über manche harte Zeit, die Sie auch hier im deutschen Umfeld erleben mussten bei der Ankunft.
Der Bund der Vertriebenen hat ja in seiner Stiftung ein Konzept für ein solches Zentrum gegen Vertreibung vorgelegt. Das wurde vom Bund nicht übernommen. Wie unterscheiden sich die beiden Konzepte?
Die Grundgedanken sind gleich. Die Wortwahl ist vielleicht anders. Die Grundanliegen von uns, sagen wir, Siedlungsgeschichte, Kulturgeschichte, Vertreibungsleid und solche Dinge und Integration, das ist alles vorhanden.
Trotzdem haben Sie angekündigt, dass Sie auch an Ihren Plänen eines Zentrums gegen Vertreibung festhalten wollen. Warum?
Ja, das ist eine Stiftung, die existiert, und unsere Stiftung war die treibende Kraft und wir wollen auch weiter treibende Kraft bleiben. Und man kann ja sehen, dass sehr viele öffentliche Einrichtungen, Bundeseinrichtungen oder Landeseinrichtungen oder auch in Städten und Gemeinden, dass es Organisationen gibt, privatrechtlicher Art, die das begleiten, die es unterstützen, die aber auch mahnen, wenn etwas nicht so läuft, wie es sein sollte. Vor dem Hintergrund wird unsere eigene Stiftung ganz engagiert ihre Arbeit weiter fortsetzen. Wir werden jetzt im Sommer in Berlin im Kronprinzenpalais wieder eine Ausstellung eröffnen, und da geht es um die Darstellung der Siedlungsgeschichte der Deutschen außerhalb des Reiches, damit man erkennen kann, dass die Deutschen dort nicht mit Feuer und Schwert eingezogen sind, sondern dass sie Gerufene waren, ob durch Katharina die Große oder Maria Theresia oder von anderen Herrschern, weil sie gebraucht wurden, das Land urbar zu machen, und dass diese Siedlung unabhängig auch von staatlichen Zuschnitten geschehen ist, dass die Menschen, damit sie kommen, mit enormen Privilegien ausgestattet wurden. Sie brauchten keinerlei Waffendienste zu leisten waren, auf Jahre steuerfrei gestellt, hatten viele Privilegien, wenn sie bereit waren, sich in Richtung Osten zu bewegen. Und das wollen wir einfach mal darstellen.
Haben Sie vor, ein festes Haus einzurichten?
Wir wollen hier eine Niederlassung eröffnen in Berlin zum Jahresende hin. Das wird keine ganz große Einrichtung sein, sondern es wird eine Anlaufstelle sein, in der man recherchieren kann über die einzelnen Siedlungsorte, in denen Deutsche gelebt haben. Immer wieder mal auch mit wechselnden Ausstellungen. Das ist schon unser Anliegen, damit diese Anlaufstelle auch Informationen weitergeben kann. Dafür sammeln wir auch sehr fleißig Spenden.
Begreifen Sie Ihre Veranstaltung als eine Konkurrenzveranstaltung zu dem Zentrum der Bundesregierung?
Nein, im Gegenteil. Wir sind Spiritus Rector der Einrichtung, die jetzt die Bundesregierung auf den Weg bringt. Ich freue mich, dass es so weit gekommen ist. Es war ein hartes Stück Arbeit. Und vor dem Hintergrund werden wir das auch mit Sympathie, mit Aufmerksamkeit, mit Freude, aber auch mit großem Engagement weiter begleiten. Denn die Bundeseinrichtung ist praktisch unser Kind. Und da werden wir natürlich dafür Sorge tragen wollen, dass dieses Kind auch wächst, blüht und gedeiht.
Frau Steinbach, der Konflikt um Ihre Person und die Stiftung gegen Vertreibungen hat gezeigt, dass noch immer große Empfindlichkeiten vorherrschen. Im Moment vor allem in Polen, aber auch bei der SPD, wie Sie selbst gesagt haben. Was muss passieren, damit diese Empfindlichkeiten weiter abgebaut werden?
Von unserer Seite aus können wir im Moment wenig dazu beitragen. Wir haben in der Vergangenheit vielfach die Hand gereicht. Und es gibt glücklicherweise, sage ich, auf kommunaler Ebene, auch in Richtung Polen, nicht nur in anderen Nachbarländern, gibt es gute Kontakte zwischen Heimatvertriebenen und den Menschen, die heute dort leben. Man trifft sich, man begegnet sich, man feiert zum Teil Sommerfeste oder macht gemeinsam auch Wallfahrten. Gerade in dem katholischen Schlesien kommt es auch des Öfteren vor. Das ist ein gutes Zeichen. Aber diese überemotionalisierten Debatten der letzten Wochen und vielleicht der letzten Jahre, kann man sagen, die müssen sich dort in den Ländern selber beruhigen. Erste Anzeichen entnehme ich den Veröffentlichungen in polnischen Zeitungen, dass man nachdenklich wird, ob es klug gewesen ist, mit mir als Person so umzugehen. Nicht, weil ich das bin, Erika Steinbach, sondern weil es ja um ein Thema geht, ob man sich damit wirklich einen Gefallen getan hat. Und ich hoffe, dass die Nachdenklichkeit sich vertieft. An uns soll das nicht liegen. Wir sind zu einem guten gemeinsamen Miteinander bereit. Denn ich bin zutiefst überzeugt, Deutschland und Polen, Deutschland, die Tschechische Republik und andere, wir leben Tür an Tür in einem gemeinsamen Haus. Wir sollten und wollen miteinander gut auskommen, aber das müssen beide Seiten wollen, nicht nur eine Seite. Und wenn eine Seite sagt, also mit den Opfern, für die unsere Vorgängerregierung Verantwortung tragen, mit denen wollen wir nichts zu schaffen haben, dann ist es keine gute Ausgangsbasis. Da muss man den guten Willen auch von der anderen Seite sehen. Wir seitens unseres Verbandes haben vor geraumer Zeit eine eigene Veranstaltung gemacht, um an die Opfer des Warschauer Aufstandes, also an polnische Opfer, zu erinnern. Wir haben in unserer ersten Ausstellung Erzwungene Wege das Schicksal von vertriebenen Polen deutlich gemacht. Es hat in Polen nicht dazu geführt, dass man sagt, also wir wollen miteinander sprechen und gemeinsam unsere Geschichte uns erzählen und aufarbeiten, sodass ich glaube, es muss aus Polen heraus jetzt ein Signal kommen, wir wollen mit euch, mit denjenigen, die ihre Heimat bei uns hatten, anders umgehen. Und zwar die Botschaft von Warschau aus, nicht von den einzelnen Heimatgemeinden, denn dort klappt es in großen Teilen vorzüglich. Vielleicht sollte man sich in Warschau ein Beispiel an diesem Miteinander auf kommunaler Ebene nehmen.
Ist das auch ein Problem der Generationen?
Ich glaube schon. Obwohl es eine Reihe von jungen Polen gibt, die sehr aggressiv auch so argumentieren wie manche Politiker in Warschau. Allerdings leben die meistens nicht in den Städten, in denen früher Deutsche lebten. Dort gibt es ein eher gelassenes Miteinander, was ich sehr beruhigend finde.
Es irritiert mich aber doch, dass Sie von Ihrer Seite aus überhaupt keine Notwendigkeit sehen, sich zu bewegen.
Jetzt haben Sie mich mal völlig falsch verstanden. Wir haben uns bewegt. Wir haben die Hände ausgestreckt und dafür wurde uns mit Dreschflegeln auf die Finger geschlagen. Das ist das Faktum. Wir waren die einzige Institution in Deutschland, die jemals das Schicksal vertriebener Polen dargestellt hat. Die einzige Einrichtung in ganz Deutschland, die jemals über den Warschauer Aufstand eine Diskussion gemacht hat und sich an die Seite dieser Opfer gestellt hat. Da hat Kardinal Lehmann gesprochen. Also da können Sie nun wirklich nicht sagen, wir würden keine Notwendigkeit sehen, auf die andere Seite zuzugehen. Die andere Seite lässt die Rollläden runter und zwar nicht aus Plastik, sondern das sind Eisentore, die da runtergelassen werden. Also da muss ich auf der anderen Seite massiv etwas bewegen.
Nun haben Sie angekündigt, dass Sie Ihren Sitz im Stiftungsrat vorübergehend nicht besetzen wollen. Was könnte Sie, wird Sie bewegen, ihn doch zu besetzen?
Wenn wir die Zeit für geeignet halten, dann testen wir das Demokratieverständnis der deutschen Parteien wiederum.
Das heißt?
Das werden wir sehen.
Die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, war heute zu Gast in der Gesprächszeit.